Das Thema Rechtsextremismus ist ja bekanntermaßen gerade in Sachsen ein riesengroßes Problem. Wir haben ein Gesamtkonzept gegen Rechtsextremismus und in dem taucht auch das Thema schulische Bildung auf. Trotzdem nehmen die Fälle von rechtsextremen Tatenvorfällen in Schulen in den letzten Jahren auch sichtlich zu. Darüber reden wir heute mit einer Expertin für Bildungspolitik, mit Christine Melcher im Podcast Zwischenrufe, dem Politik-Podcast aus Sachsen.
Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen,
schon alleine diese bodenlose Frechheit,
das ist doch aber nicht der Maßstab.
Ja, da bin ich ja gespannt.
Ja, hallo und herzlich willkommen im Podcast Zwischenrufe zur Folge 111. Heute mal wieder mit einer spannenden Gästin. Bei uns sitzt heute nämlich Christine Melcher, Abgeordnete der Bündnisgrünen im Sächsischen Landtag. Und heute neben mir, wie immer, Valentin Lippmann, ebenfalls Abgeordnete der Bündnisgrünen im Sächsischen Landtag. Und wir reden bei diesem wundervollen Wetter draußen heute mal über sächsische Bildungspolitik und Rechtsextremismus. Ganz kurz zur Vorstellung für alle, die Christine nicht kennen. Sie ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende, unter anderem verantwortlich für Bildung, Drogenpolitik, Inklusion, Kinder, Jugend, Familie etc. Sitzt im Ausschuss für Soziales und Gesundheit, im Ausschuss für Schule und Bildung und im Petitionsausschuss. Und hast in Leipzig studiert, habe ich gesehen.
Ja.
Wohnst auch in Leipzig. Und zur Einstiegsfrage wollte ich fragen, wie viel du heutzutage noch so philosophierst und wie viel Logik du in den Landtagssitzungen denn findest.
Nicht mehr allzu viel, was ich tatsächlich sehr bedauere.
Das heißt, du würdest gerne mehr philosophieren?
Ja, vor allem würde ich gerne mehr logisch argumentieren und auch gerne logischen Argumentationen mehr zuhören.
Okay, dann bevor ich gleich mit den Fragen an Valentin abgebe, es ist ja ein Dauerbrenner-Thema des Föderalismus, Bildungsthema. Wie stehst du denn dazu? Vielleicht nur ganz kurz, ich will jetzt keine riesige Diskussion darüber entbrennen lassen. Es ist nur eine Frage, die, wenn man über Bildungspolitik mit Freunden und Freundinnen redet, sich doch tendenziell die Leute eher darüber streiten.
Naja, der Föderalismus im Bildungssystem hat ja gute Gründe. Das ist ja tatsächlich die Lehren, die wir gezogen haben aus dem Zweiten Weltkrieg. Und das hat sicherlich auch eine gute Begründung. Gleichzeitig müssen wir aber natürlich darüber reden, wie wir Schulabschlüsse, Bildungsgänge ein Stück weit auch vereinheitlichen, vergleichbar machen, dass wir vor allem auch Wechsel von Schülerinnen und Schülern leichter ermöglichen, dass wir die Abschlüsse besser vergleichen können. Da gehen wir schon Schritte, die könnten wir mehr gehen. Aber ja. Das ist eine komplexe Gesamtgemengelage.
Ja, vielen Dank, Christine, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um jetzt jenseits des großen Themas Föderalismus über ein anderes wichtiges Thema in der Bildungspolitik zu reden, nämlich das Thema Rechtsextremismus an Schulen. Du machst doch gerade Veranstaltungsreihen dazu und hast dich da intensiv damit beschäftigt. Wie ist so gerade deine Bewertung der aktuellen Lage?
Ja, ich glaube, die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache. Das können wir lesen, dass wir einen neuen Höchststand haben an rechtsextremen Fällen, auch im Bereich Schule. Ich glaube, dass das jetzt keine Sonderstellung ist der Schule, sondern dass wir das einbetten müssen in eine gesamtgesellschaftliche Debatte zum Thema Rechtsextremismus, der einfach wieder einen neuen Höchststand hat. Und das findet natürlich selbstverständlich auch in Schule statt. Ich mache die Veranstaltung jetzt schon seit der letzten Legislaturperiode und habe auch in dieser Legislaturperiode schon eine Veranstaltung gemacht und es treibt alle um, also Schülerinnen genauso wie Lehrkräfte, aber auch natürlich im politischen Bereich, was wir für Antworten finden können, gemeinsam, um diesem neuen Höchststand auch ja ein Stück weit zu begegnen.
Jetzt ist, hast du ja schon gesagt, quasi von Jahr zu Jahr neue Höchststände ja faktisch. Klar, gesamtgesellschaftlich sehen wir das ja auch an ganz, ganz vielen anderen. Wo siehst du so ein bisschen die Spezifik im Zusammenhang mit Schule? Ich frage deswegen, weil großes Thema, ich bin ja Innenpolitiker, ich bin, wie ich immer sage, derjenige, der eigentlich nicht dafür zuständig ist, das Problem zu lösen, sondern die Symptome zu bekämpfen. Und was wir gerade sehen, ist dieses ungemein große Phänomen der Zunahme rechter Jugendkultur. Also diese auch zunehmende Hegemonie von rechten Gedankengut unter Jugendlichen. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen skizzieren, was sind denn so die typischen Vorfälle, mit denen wir es gerade so an Schulen zu tun haben? Also ist es in Anführungsstrichen der klassische Hitlergruß oder geht es da auch um Gewalt?
Genau, also das ist, glaube ich, das, was man konstatieren muss, dass dass wir gesamtgesellschaftlich ein Problem haben mit Rechtsextremismus, das sich aber im Jugendbereich, ich sag mal, ein Stück weit radikaler darstellt. Und das erleben wir schon so. Die Fälle sind ja auch dokumentiert. Also der typische Hitlergruß, die Schmierereien, aber natürlich auch gewalttätige Auseinandersetzungen auf dem Schulhof oder auch insbesondere, was wirklich signifikant auch immer wieder in der medialen Berichterstattung auftaucht, sind eben auch Vorkommnisse im sogenannten Bereich, wenn wir Gedenkstätten besuchen, KZ-Gedenkstätten, dass dort sich da was radikalisiert, aber natürlich auch im Bereich, der vielleicht gar nicht so sehr in Beobachtung ist und außerhalb auch der Wahrnehmung von Lehrkräften ist im ganzen medialen Bereich, also sprich in Chatgruppen, in Klassenchats, wo es Bedrohungslagen gibt. Das ist einfach, das nehmen wir wahr.
Zu den Gedenkstätten würde ich gleich nochmal kommen, weil ich das wirklich eine der absurdesten Entwicklungen mittlerweile auch finde. Trifft ja übrigens nicht nur Schülerinnen und Schüler. Wir hatten kürzlich ein Problem mit Polizeischülern in einer ähnlichen Konstellation. Aber vielleicht gleich nochmal. Du beschäftigst dich ja sehr, sehr intensiv auch mit der Frage, wie man damit umgeht. Dazu kommen wir gleich nochmal. Ich würde allerdings nochmal ein bisschen auf der Befundebene bleiben. Wir merken im Innenpolitikbereich ganz, ganz stark, Leute, die der rechten Szene zuzuordnen sind, werden seit 2-3 Jahren signifikant jünger. Und da würde mich mal so interessieren, zieht sich das Phänomen durch die gesamte Altersgruppe bei den Schülerinnen und Schülern oder ist es denn eher was in den höheren Stufen, also vor allen Dingen dann so Oberstufe oder tatsächlich quasi auch schon drunter, weil wir sehen jetzt quasi zunehmend auch 13-, 14-Jährige in harten rechtsextremen Zusammenhängen mit auch zutiefst gefestigtem ideologischen Weltbild. Also jetzt nicht nur dieses klassische Mitläufer-Innentum, sondern tatsächlich hochradikalisiert, hochgewaltaffin und tatsächlich so in dieser Attraktivierung einer rechten Jugendkultur, die wir gerade haben. Ist das ein Phänomen, dass man sieht, dass es jünger wird oder sagst du, es ist eher von der Alterskohorte dann doch eher später?
Naja, mir fehlen jetzt ein bisschen die soziologischen Befunde dazu. Das ist jetzt eher auch eine gefühlige Aussage, die ich habe, auch aus den Fällen, was meines Erachtens auch nur die Spitze des Eisberges ist, was ja auch gemeldet wird, würde ich schon sagen, dass wir dort uns verjüngen, auch in diesem Phänomenbereich. Das würde ich schon sagen. Ich würde vor allem auch sagen, dass es sehr männlich geprägt ist. Also wir reden von Jungsgruppen, die dort auffällig sind und auch gewaltbereit sind. Aber richtig soziologische Studien habe ich dazu jetzt nicht oder Befunde. Die Einzelfälle, die gemeldet werden, sprechen diese Sprache oder lassen diesen Befund zu. Aber man müsste da, glaube ich, nochmal genauer hingehen, weil das, was am Ende ja auch öffentlich wird oder gemeldet wird, ist, wie gesagt, würde ich auch sagen, nur die Spitze des Eisberges, was wir so mitbekommen.
Weil viele Dinge schlicht nicht gemeldet werden.
Also genau.
Sprich, weil die Schülerinnen und Schüler sich nicht an jemand anders wenden oder auch weil Lehrerinnen und Lehrer das nicht tun?
Ja, natürlich. Also es gibt zwar tatsächlich Vorgaben, wie man auch vorzugehen hat, aber es ist auch eine große Unsicherheit da. Also auch allein die Identifikation einer gewissen Problemlage oder eines Problembewusstseins ist schon da, also da fängt es schon an.
Jetzt hatten wir schon dieses Thema Gedenkstätten. Das scheint ja so ein, ich finde wirklich absurder Kulminationspunkt zu sein, dass da Leute zu Gedenkstätten fahren, wo sie eigentlich sensibilisiert werden sollen, was entsprechende Ideologien der Ungleichwertigkeit ausrichten und dann stellen die sich da mit Hitlergruß oder White Power Zeichen davor, daneben oder ähnliches. Vielleicht gar nicht so eine im Kern politische Frage. Ist das so ein Reaktionsmuster aus deiner Sicht des Auflehnens quasi gegen Wir mussten da jetzt hin oder ist das tatsächlich eher was, wo man sagt, das ist schon sehr ideologisch geprägt oder ist es eine Mischung, kann ja auch alles sein?
Ich würde sagen, das ist tatsächlich eine Mischung. Wir erleben oft, dass die Vorfälle in dem Bereich, in so Übergangsszenarien sind, also nicht im rheinischen schulischen Kontext, sondern immer in so Übergangsgeschichten, also von Unterricht zur Hofpause. oder im Klassenchat. Das ist ja jetzt auch nicht reine Unterrichtsgeschichte oder eben auf der Klassenfahrt. Und gehäuft ist es natürlich, weil es, glaube ich, auch inhaltlich kulminiert an diesen Gedenkstätten. Und es wird ja gerne auch so als Allheilmittel verkauft, dass wir jetzt verpflichtend unbedingt diese Gedenkstättenfahrten machen müssen. Haben wir ja auch parlamentarisch schon diskutiert. Ich glaube nicht, dass das die Lösung ist. Und da gibt es auch Studien zu, dass es eben dort auch gehäuft zu Vorfällen kommt. Sondern es geht ja vor allem auch um eine pädagogische Einbettung dessen, was da eigentlich passiert ist, also geschichtlich, aber auch gemeinschaftlich mit dem Klassenverband darüber zu diskutieren. Und da reicht es nicht allein nur die Pflicht, Gedenkstätten zu besuchen und jetzt waren wir mal da und einen Haken dran, sondern es muss natürlich auch pädagogisch eingebettet werden.
Womit wir uns ja der Frage nähern, was tun? So, und das finde ich ja eine total interessante Frage, weil man das ja auf ganz vielen verschiedenen Ebenen jetzt angehen kann. Fang vielleicht gleich mal damit an. Was würdest du sagen, muss man aus pädagogischer, ne, also quasi braucht es Änderungen in der Behandlung von bestimmten Themen im Unterricht? Wäre das was, was man stärker in den Fokus nehmen muss?
Ich glaube, dass wir da schon gute Ansätze geschaffen haben. Es gab ja die Mitte-Studie, die, glaube ich, damals zum Anlass genommen wurde. Ich glaube, es war 2016, wo man auch im Kultusministerium ein Umdenken hatte und angefangen hat, ja, eine Art Expertengremium einzuberufen, um ein Konzept zu entwickeln, wie man das Thema politische Bildung, Demokratiebildung auch stärker im schulischen Kontext thematisieren kann. Daraus entstanden ist das Konzept WW Werte, was ja sehr umfangreich ist und auch verschiedene Lösungsvorschläge hat, auch mit externen Partnern zusammen umgesetzt wird. Der letzte Kultusminister Piwarz hat dieses Konzept auch nochmal überarbeiten lassen, 23, 24, und da gibt es jetzt auch eine neue Version und da sind viele Handlungsmöglichkeiten auch drin. Das, was wir so wahrnehmen oder was ich wahrnehme im persönlichen Gespräch mit Lehrkräften, mit Schülern, ist, dass es kein Unterrichtsproblem ist. Also, dass es eher hinderlich ist, das in 45 Minuten abhandeln zu wollen, eine Problemlage, die aufgetaucht ist, sondern dass es darüber hinausgehen muss. Also sprich, wirklich in der Schulkultur verankert sein muss, auch im Kollegium diskutiert werden muss, ein demokratisches Leitbild auch für die Schule zu entwickeln. Es hilft nicht, 45 Minuten über eine Problemlage zu diskutieren oder sich mal einen Projektpartner reinzuholen, meistens dann vor den Ferien, wo die Schülerinnen und Schüler schon andere Gedanken haben und schon an den Badesee denken. Da will ich dann noch eine Stunde politische Bildung machen. Das bringt nichts, sondern wir müssen es leben, wir müssen es allumfassender denken. Und auch da gibt es schon Konzepte, aber die brauchen natürlich Zeit, auch umgesetzt zu werden mit den externen Partnern, die dann auch an Schule kommen, das Lehrpersonal unterstützen und so weiter, dort geeignete Konzepte zu entwickeln. Also ich glaube, es ist eher hinderlich, ist wirklich in diesen reinen Unterrichtspunkt zu denken. Und das ist auch ein bisschen am Ende die Debatte, wenn wir darüber diskutieren, Gemeinschaftskunde auszuweiten auf mehr Klassenstufen und so weiter. Ich glaube, dass dieser Bereich nicht nur Anlass sein kann für ein Unterrichtsfach in 2 Stunden ab einer gewissen Klassenstufe, sondern wirklich auch als Querschnittsthema im schulischen Kontext behandelt werden muss. Und das ist eben auch sowas, was ich erlebe, gerade wenn wir hochaktuelle politische Lagen haben, wie der Ukraine-Krieg, also der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine oder jetzt auch die Geschehnisse nach dem 7. Oktober in Israel und Palästina. Das beschäftigt ja junge Menschen. Und da erleben wir oft eine Unsicherheit von Lehrkräften und dabei muss es je aktueller das Momentum, wir sprechen immer vom Momentum, das betrifft natürlich auch Schülerinnen und Schüler, die haben Fragen und wenn die nicht beantwortet werden, wenn die nicht diskutiert werden, leben wir da ein Vakuum, was eben dann von anderen Akteuren eingeholt wird.
Darf ich dazu eine kurze Zwischenfrage stellen, weil ich habe auch 2, 3 Module mal zu politischer Bildung gemacht und unsere Professorin hat immer gesagt, dass es, wenn es innovative Ideen, Studis, die Lehramt studieren, die irgendwas umsetzen wollen in Schulen, dass es circa 7 Jahre braucht, bis es im System angekommen ist, auch wenn es wissenschaftliche Studien gibt etc. Wie lässt sich das denn mit dieser Aktualität von Geschehnissen vereinbaren, dass die Umsetzung von auch Demokratiebildung zum Beispiel, wie kommt es denn dann tatsächlich an?
Also 7 Jahre ist ja noch ganz gut. Also ich glaube, ich kenne kein trägeres System als das Schulsystem. Es ist leider einfach so. Aber ja, genau. Und ich glaube, was helfen könnte, wäre beispielsweise auch der politische Wille vom Dienstherrn, sprich vom Kultusminister heraus, wirklich der Wunsch, dass Lehrkräfte sich damit auch auseinandersetzen. Es gab zum Beispiel einen Schulleiterbrief damals im Rahmen des Angriffskriegs Russland gegen die Ukraine, wo der Kultusminister sehr dezidiert darauf hingewiesen hat, die Problematik auch im Unterricht zu thematisieren. Und das ist ein Zeichen, was von oben kommt und was die Lehrkräfte am Ende ja auch in ihrer Haltung bekräftigt, ja, es ist in Ordnung, wenn ich über dieses Thema rede. Und ich finde, sowas passiert leider viel zu wenig, dort auch den Lehrkräften den Rücken zu stärken, aktuell politische Themen anzusprechen. Das passiert, klar, aber oft merke ich eben auch bei Lehrkräften, die es machen, eine Unsicherheit, eine Wahrnehmung, ich bin hier Einzelkämpfer. Und das ein bisschen entgegenzuwirken, ist, glaube ich, Aufgabe auch ein Stück weit von oben.
Inwieweit spielt, also wir erleben ja jetzt wieder, du hast ja von uns von der, du würdest dich gerne mal von logischen Argumenten im Plenum überzeugen lassen, wir wissen ja, über was wir hier reden. Es ist ja gerade auch wieder der Angriff generell auf die politische Bildung in Schulen politisch sichtbar. Das ist auch nicht nur von der AfD, sondern das geht bis weite, in weite Teile vermeintlich konservativer Parteien. Und da stellt sich mir schon die Frage, du hast diese Unsicherheit jetzt gerade beschrieben, ne, die ja ganz stark, also es wird ja sofort mit dem Neutralitätsargument quasi geworfen. Wir wissen nun beide, soweit habe ich Bildungspolitik noch verstanden, dass das eben Schule ja kein neutraler Raum ist und auch politische Bildung gewissen Grundsätzen, aber nicht reiner Neutralität folgt. Ja. Hast du das Gefühl, dass das die Lage gerade wieder schwieriger macht, diese Unsicherheit, dass man so generell gerade in diesem ganzen politischen Kontext die AfD hetzt gegen die politische Bildung als solches? Letztendlich der Angriff der CDU auf diese, auf die NGOs ist ja auch nichts anderes, als quasi wieder zu verdeutlichen, wir wollen eine volle Neutralität zurück, wobei uns allen klar ist, dass es Demokratie nicht neutral sein kann. Macht das was?
Absolut. Also wir merken die Auswirkungen, die beispielsweise das AfD-Meldeportal hatte. Das hat ja auch medial große Wirkungen erzielt, auch wenn die nur kurz aktiv waren. Das hat bis heute Auswirkungen und das kann man sich nicht vorstellen. Das verunsichert Lehrkräfte natürlich, was passiert, wenn ich mich hier politisch äußere. Und es kommt immer wieder dieses Argument, ihr müsst politisch neutral sein. Aber wir hatten auch den Erlass zum Thema politische Werbung an Schulen, der ja überarbeitet wurde, zurückgenommen wurde, ich glaube 2016, wo es ein Verbot gab an politischen Diskussionsrunden am Ort Schule. Und dabei haben wir einen ganz, ganz klaren Auftrag, auch politische Bildung an Schulen durchzuführen. Und das ist abgesichert durch die Verfassung im Freistaat, also Artikel 101, da ist ein klarer Bildungsauftrag auch drin, aber auch durch das Schulgesetz ist das definiert, dass an Schule auch demokratische Bildung gelehrt werden muss. Und es ist keineswegs so, dass es neutral ist. Wir haben den Beutelsbacher Konsens, der ja quasi den Rahmen steckt für die politische Bildung. Dem unterlegen sind drei Prinzipien. Einmal das Überwältigungsverbot, sprich ich darf Schülerinnen und Schüler nicht mit meiner politischen Überzeugung überwältigen. Kontroversitätsgebot, also sprich Sachen, die in Politik, Gesellschaft, Wissenschaft kontrovers sind, müssen auch im schulischen Kontext kontrovers dargestellt werden. Und ich habe auch eine gewisse Schülerorientierung. Das heißt, ich muss Schülerinnen dazu befähigen, dass sie sich selber ihre eigene Meinung bilden können im politischen Kontext. Und das ist am Ende das, was die politische Bildung auszeichnet. Und oft merken wir im Gespräch mit Lehrkräften eine Unsicherheit, weil dieses Neutralitätsgebot immer auch als Totschlagargument kommt. Und ihr müsst doch auch die AfD-Position darlegen. Und da muss man ganz klar sagen, nein, es gibt ein Grundgesetz und es gibt einen Rahmen und ich muss mich sogar werteorientiert dagegen positionieren, wenn ich gewisse Äußerungen habe, die verfassungsfeindlich sind, die nicht unseren Werten entsprechen. Das hat nichts mehr mit Neutralität zu tun.
Hast du das Gefühl, dass man da noch mehr empowern könnte von Seiten des Ministeriums beispielsweise, also diese Unsicherheit nehmen?
Also es passiert total viel an Schulungen, an Weiterbildung, an Fortbildung, an Coachings, an den jeweiligen Schulen. Aber das, was dieses Meldeportal und auch die mediale Aufmerksamkeit mit dem politischen Bildungserlass verursacht hat, ist schwer aufzuholen. Und da müssen wir mehr Geld reinstecken, da müssen wir mehr Personalressourcen reinstecken. Aber wir erleben natürlich auch eine schulische Gesamtsituation, die ja gerade alles andere als erholsam ist für viele Lehrkräfte. Und das muss man einfach auch zur Kenntnis nehmen. Schule soll das, das und das immer noch mehr leisten. Wir haben Schulen, wo wir über 30% Unterrichtsausfall reden. Das sind Rahmenbedingungen, die machen es gerade auch nicht leicht. Aber es passiert viel, auch an Weiterbildung. Und natürlich war das, was ich vorhin schon gesagt habe, wirklich auch den, ich sag mal, den politischen Willen von oben zu zeigen, auch als Dienstherr gegenüber meiner Lehrerinnenschaft. Ihr sollt euch politisch auseinandersetzen und es ist wichtig, Schülerinnen auch im demokratischen Sinne zu bilden. Das wäre ein gutes Zeichen.
Nun ist das ja so ein Thema, wo ich in der Vorbereitung gedacht habe, jetzt mal auf die letzte Legislatur zurückblickt, wo wir Grünen ja an der Regierung beteiligt waren und ich glaube, Bildungspolitikerinnen und Innenpolitiker eins, man redet sehr viel im Plenum, weil es sind nun Kernlandesthemen. Ich kann mich an sehr viele wirklich tolle Reden von dir im Plenum ja erinnern, auch zu dem Thema. Glaubst du, dass das auch ein bisschen, weil du sagst, es läuft viel bei dem und gibt gute Ansätze, man könnte noch viel mehr machen, aber so ist das was, wo du sagst, das hat auch was damit zu tun, dass wir Grüne da in der letzten Legislatur ein bisschen Druck gemacht haben?
Ja, definitiv. Also auch, wir sind ja jetzt wieder vor den Haushaltsverhandlungen. Wir sehen jetzt genau den Unterschied, einen Haushaltsentwurf unter grüner Beteiligung, einen Haushaltsentwurf ohne grüne Beteiligung. Und da ist eben solche Bereiche wie politische Bildung, wo eben gerne auch mal der Rotstift angesetzt wird, was ich für fatal halte. Das muss man ehrlicherweise so sagen. Aber wir haben natürlich auch insgesamt eine bessere Datenlage, eine bessere Studienlage, Mittestudie und so weiter, die auch zeigen, dass es dringend notwendig ist. Also wir haben auch eine wissenschaftlich begründete Lage, die es auch deutlich macht, dass wir an Schule mehr investieren müssen, was den Bereich politische Bildung betrifft.
Ich erinnere mich auch noch an so Schulgesetzänderungen, wo es ja auch um die Frage, welches quasi Menschenbild man Schülerinnen und Schülern quasi oder Wertebild vermitteln will, ging, wenn ich mich recht entsinne. Ist das ja auch immer mal wieder Thema.
Aber wir haben in der letzten Legislaturperiode das Schulgesetz, also nicht in dem.
Genau, ja, aber das ist, also das war nicht letzte, aber das ist ja auch mal wieder Thema, so diese Debatte darüber, was ist eigentlich das, was wir lernen. Ich finde das ganz interessant, weil ich bin ja auch für zwei Schulen zuständig formal, also für zwei Hochschulen, die Polizeihochschule und die Hochschule der Verwaltung quasi. Und da finde ich es ganz interessant, dass wir, die beiden Gesetze haben wir angefasst in der letzten Legislatur, quasi bei den Ausbildungszielen ganz, ganz stark reingeschrieben haben, dass eben auch das Ziel ist in dem Studium, in der Ausbildung, das quasi demokratische Wertekorsett zu fördern. Und ich glaube, dass das ist denn das auch hierarchisch Organisation, das macht was auch mit Lehrpersonal, ne? Also so,
absolut.
Wenn die das Gefühl haben, okay, ich habe jetzt zumindest den gesetzlichen Auftrag auch dazu.
Ja, genau, absolut.
Jetzt finde ich nochmal ein bisschen an den Lehrerinnen und Lehrern mich langhangeln, weil du sagst, viele melden es auch nicht, ne, Vorfälle. Was könnte man da tun?
Naja, zum einen geht es, glaube ich, darum, erstmal auch zu Schulen zu erkennen, was sind eigentlich hier verfassungsfeindliche Symboliken oder rechtsextreme Vorfälle. Antisemitismus sind noch schwerer, also auch da merken wir eine ganz große Unsicherheit bei Lehrkräften, das überhaupt zu erkennen. Also darum geht es erstmal, die Identifikation von gewissen Problemlagen. Dann geht es, glaube ich, darum, auch innerhalb des Kollegiums ein Verständnis dazu zu entwickeln, dass das keine Einzelaufgabe ist. Also es ist nicht Aufgabe des Lehrers für Gemeinschaftskunde, sondern es ist eine Aufgabe des gesamten Lehrerkollegiums und am Ende muss es auch eine Schulleitung. Also Schulleitung hat da, glaube ich, auch eine Schlüsselfunktion, die das auch gelebt werden muss. Also wir hatten wirklich Gespräch, was ich so in Erinnerung habe, ist eine Lehrkraft, die wirklich gesagt hat, naja, ich bin hier eine Einzelkämpferin, ich habe Angst, dass mich andere Lehrkräfte vielleicht auch kritisieren, dass ich hier irgendwie was melde und schon wieder Ärger verursache.
Diese Nestbeschmutzungssorge, genau, die es ja auch ganz stark immer wieder gibt. Ja.
Genau, und dann gab es eine Beratung auch an der Schule vor Ort und es hat sich dann herausgestellt, da wurde dann eine Umfrage gemacht, wer hat Interesse an der Weiterbildung zum Thema, und auf einmal waren da 30 Kollegen, die mitgemacht haben und das als wertvoll erachtet haben, und auf einmal merkt man eben, dass man kein Einzelkämpfer, keine Einzelkämpferin mehr ist, und das unterstützt natürlich auch die Lehrkräfte, aber es braucht auch außerhalb der Schule, glaube ich, Unterstützungsnetzwerke, also auch Polizei, du hast es angesprochen, ist wichtig, also das auch nicht abzutun, und auch diese Fälle haben wir ja, wo man das Gefühl hat, es wird hier abgetan, das kann man eh nicht, kriegen eh nicht raus, wer das Hakenkreuz da unter den Tisch gemalt hat oder auf die Schultoilette, was soll das, es ist doch nur Arbeit. Nein, auch da muss es ein Bewusstsein geben und auch ein Ernst nehmen der Situation und Unterstützung auch der Lehrkräfte.
Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, auch was die Zusammenarbeit Polizei, Staatsanwaltschaft, Schule angeht, weil ich habe das Gefühl, auf der einen Seite ist immer eine große Angst natürlich auch da, so, wenn ich das jetzt melde, was da für ein Aufwand auch dahinter ich dann auslöse, das quasi auch stärker auch zu signalisieren, dass es dafür nun Polizei und Staatsanwaltschaften auch gibt, und die sind nicht nur dazu da, Diebe zu fangen und Tötungsverbrechen aufzuklären oder zu verhindern, sondern sie sind auch für die politischen Straftaten zuständig. Und dass da, glaube ich, die Sorge wecken, aber ich erlebe eben auch in der Polizei immer wieder, gerade in dem schulischen Kontext, so, dass du es auch gerade beschreibst, so eine, ja, das kriegen wir sowieso A, nicht aufgeklärt, B, selbst wenn, dann wird das Verfahren sowieso eingestellt, weil das sind ja meistens minderjährig, dann gilt das JGG, und ist auch vollkommen richtig, es geht ja gar nicht primär, wenn es jetzt nicht um schwere Straftaten geht, um hartes, drakonisches Durchgreifen, sondern es geht ja auch darum, sich damit auseinanderzusetzen. Und das dritte Problem ist häufig eben dieses, nicht, ja gut, ob der jetzt in der Klasse einen Hitlergruß gezeigt hat, das ist, ja, bis hin zur strafrechtlichen Bewertung des Ganzen nach dem Motto, ja, das ist ja gar keine Öffentlichkeit. Das ist ja auch eine, die immer mal wieder diskutiert wird. Ist ja gar nicht strafbar, weil nicht in der Öffentlichkeit gezeigt. Und das ist, glaube ich, schon was, wo auch ein stärkeres Bewusstsein auch bei Polizei und Staatsanwaltschaften her muss, dass eben Schule nicht so ein Raum ist, wo man einfach sagen kann, boah, was in der Schule passiert, passiert in der Schule. So, und das ist, glaube ich, so ein, nehme ich mir auch nochmal so ein bisschen mit, so ein Punkt, wo man, glaube ich, noch intensiver auch innenpolitisch ansetzen sollte.
Ja, genau. Und ich glaube, dass Jugendliche auch Grenzen aufgezeigt werden müssen. Und wenn es einfach immer so läuft und jeder Verantwortliche die Hände hebt und sagt, ich bin eben nicht verantwortlich, dann funktioniert es halt nicht.
Ja, definitiv. Das ist aber auch diese gesamtgesellschaftliche Verantwortung, die ja dann auch wieder, ne, das, auch da spiegelt sich ja quasi sehr stark wieder, dass auch generell wir das Problem bei politisch motivierten Straftaten haben, dass die Anzeigewilligkeit nicht übermäßig ausgeprägt ist. Ja. Also hat auch viele Gründe, und da rede ich noch nicht über das, was im Internet stattfindet, ne? Was ja durchaus auch noch so ein letzter Punkt ist, auf den ich vielleicht nochmal ganz kurz eingehen will, weil wir jetzt schon über viele Punkte gesprochen haben. Du hast für uns das Thema Chatgruppen, Klassenchats und so weiter ja auch angesprochen. Ja, das ist nun die Radikalisierungsschleuder schlechthin in allem, also von allen quasi politisch motivierter Kriminalität sehen wir, dass das ein riesengroßer Radikalisierungseffekt ist. Und da ist so ein bisschen noch meine Frage, weil das kriegst du ja nicht bearbeitet. Also das kriegst du nicht polizeilich bearbeitet. Wie stark ist da eigentlich die Weiterbildung von Lehrpersonal an dem Bereich? Also so generell dieser Umgang mit da geht es ja auch viel um Fake News, da geht es viel um Propaganda und so, das auch zu erkennen. Kannst du da vielleicht nochmal so zwei, drei...
Also ich glaube, da haben wir definitiv Nachbesserungsbedarf. Das merken wir auch immer wieder, also insbesondere beim Thema Fake News oder ich sag mal so Stammtischparolen, die man so schnell gar nicht widerlegen kann, die aber sich in einer Schnelligkeit verbreiten in Chatgruppen, die ja Schülerinnen auch von Eltern aufgreifen oder, ne, also und das ist schon problematisch. Und ich glaube, dass viele Lehrkräfte selber gar nicht genau wissen, wie es überhaupt funktioniert und wie es dazu kommt und wie bei manchen politischen Akteuren da auch die Methodik dahinter ist. Und da müssen wir definitiv mehr investieren. Also das Thema Medienbildung, Umgang mit Fake News, auch für Lehrkräfte ist, glaube ich, essentiell, weil das am Ende findet da die Radikalisierung statt. Das merken wir eben schon. Gleichzeitig haben wir aber natürlich auch die Situation, dass Lehrkräfte gar keinen Zugriff auf diese Chatgruppen haben, Klassenchat und so weiter. Und das eben auch ein Stück weit ein rechtsfreier Raum ist und immer angewiesen sind auch auf Schülerinnen, die das dann eben melden oder dann zum Vertrauenslehrer gehen. Und deswegen ist es auch extrem wichtig, solche Positionen auch im schulischen Kontext zu stärken. Also sprich Schulsozialarbeit zu stärken, Vertrauenspersonen zu stärken, um überhaupt davon auch Kenntnis zu haben, was in solchen Chatgruppen auch abgeht.
Um auch so ein Klima quasi zu schaffen, in dem Menschen Verantwortung übernehmen, weil sie keine Angst haben müssen.
Davor. Genau, ja, genau.
Okay. Ja, Johanna hat noch eine Frage.
Ja, ich würde noch kurz, weil du den Minister ja jetzt auch ganz kurz nur angesprochen hast, hat ja angekündigt, in 100 Tagen 100 Schulen besuchen zu wollen. Und den Haushalt hattest du auch gerade schon angesprochen. Wie positiv, optimistisch guckst du mit diesem Minister auf die Bildungspolitik der nächsten Jahre?
Och, das ist eine schwierige Frage. 100 Tage sind jetzt vielleicht noch nicht der Punkt, wo man ein Zeichen oder irgendwie das absehen kann, wo sich die Reise hinentwickelt. Ich muss ehrlich sagen, wir haben ja in der letzten Legislaturperiode in Regierungsverantwortung mit Staatsminister Piwarz durchaus gut zusammengearbeitet. Wir hatten dort auch einen Minister, der auch politisch eigene Vorstellungen hatte im Bildungsbereich und da durchaus auch ein Herz für hatte. Ich kann mir vorstellen, dass das der neue Minister auch noch entwickelt und wir werden definitiv an der Seitenlinie da auch stehen und das auch ein bisschen anfeuern. Ich hoffe, wir hatten ja den großen Prozess Bildungsland 2030, dass der neue Minister auch zu seinem Projekt macht, weil ich da denke, da sind gute Ansätze drin, die auch breit diskutiert wurden, auch mit einer neuen Beteiligungskultur, die wir ja so auch nicht kennen in den Reihen der CDU, dass es da doch noch eine Leidenschaft gibt, auch diesen Prozess weiterzuführen und vor allem auch umzusetzen.
Das ist doch nahezu ein perfektes Schlusswort. Christine, danke, dass Alles du dir klar. die Zeit genommen hast. War sehr, sehr interessant und ich finde ja immer, dass man diese fachübergreifenden Verknüpfungsthemen eigentlich viel, viel häufiger mal machen müsste, weil
ja, das ist schon spannend auf jeden Fall.
Ja. Dann vielen Dank. Wir sagen auch Tschüss und bis zum nächsten Podcast. Das war übrigens die Schnapszahl. Ich gehe mal davon aus, dass die nächste, eine vierstellige Schnapszahl dieser Größenordnung, dieser Podcast wahrscheinlich erst in, wenn wir so weitermachen, da weiß ich nicht, ob wir hier überhaupt noch da sind. Aber das ist ein anderes Thema für sich. Und ja, dann hoffen wir, dass es euch auch noch ein paar interessante Informationen gebracht hat und wir hören uns dann in Kürze wieder.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss. Ja.